SRF Sound.
Dimensionen.
Die Beschäftigung mit biologischer Landwirtschaft macht definitiv glücklich oder ist sehr erfüllend, weil man das Gefühl hat, Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft, die künftigen Generationen und die heutige Generation.
Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt Sie zum Open Space der Dimensionen am Donnerstag. Und ich bin zu Gast bei Sabine Seidel. Sie sind Professorin für biologische Landwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Und was ist das genau? Warum ist man dabei glücklich?
Also ich bin glücklich, weil ich das Gefühl habe, etwas zu tun für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion oder nachhaltige Agrar- und Lebensmittelproduktion.
Aber das ist so abstrakt. Was genau macht glücklich?
Es macht mich glücklich zu wissen, dass in der biologischen Landwirtschaft keine chemisch-synthetischen Pestizide appliziert werden, keine Herbizide, dass die Biodiversität gefördert wird. Also auf den biologisch bewirtschafteten Flächen sind nicht nur mehr Arten, Vogelarten, mehr Bestäuber, mehr Insekten, sondern auch mehr Individuen. Es gibt einfach mehr Tiere, mehr Biodiversität, mehr Ackerbegleitflora, auch Unkräuter genannt. Und die Produkte, die biologisch generiert werden, sind häufig gesünder. Also die enthalten beispielsweise keine oder viel seltener Rückstände von Pestiziden, enthalten viele sekundäre Pflanzennährstoffe. Bei der biologischen Bewirtschaftung wird weniger Dünger appliziert, also erstens schon mal kein mineralischer Dünger, kein mineralischer Stickstoff, sondern nur andere Formen, die nicht so schnell sich lösen, und dadurch sind auch die Stoffrachten, also die Lasten auf den Feldern geringer. Das heißt, man hat auch weniger Verluste in die Flüsse oder in die Oberflächengewässer. Das heißt, man hat weniger Eutrophierung, weniger Artenverlust auch außerhalb des Feldes, sondern eben auch in den Flüssen und den Meeren. Dann haben wir auch das Problem in der konventionellen Bewirtschaftung der Abtriff von Pestiziden in andere Ökosysteme. Die biologische Landwirtschaft tut viel, nicht nur für die eigenen Flächen, für das eigene Feld, sondern auch für die umliegenden Ökosysteme und für die Gesundheit des Planeten, des Menschen, des Planeten.
Gesundheit macht glücklich.
Gesundheit macht glücklich, bestimmt, ja.
Und es ist so ein Bewegen, ein Leben zwischen mehr und weniger. Mehr Biodiversität, mehr Vielfalt und weniger Schaden.
Genau.
Sie haben Ende Oktober Ihre Antrittsvorlesung gehalten. Und das war so ein Überblick, so ein Status. Wie geht's der österreichischen Biolandwirtschaft heute im Jahr 2025? Und Sie haben begonnen mit 1925, das waren die ersten Versuche, biologische Landwirtschaft zu machen. Rudolf Steiner war einer von denen, den kennt man wahrscheinlich von dieser Waldorf-Bewegung, biodynamische Landwirtschaft, das gibt es auch heute noch. Aber vor 100 Jahren hat das Ganze begonnen. Mhm. Sie haben einen Überblick. Sie haben einen Überblick über die europäische Situation und über die österreichische Situation. Ihr akademisches Leben hat Sie ziemlich herumgebracht. Peru, Costa Rica, Israel. Sie haben in Deutschland an Universitäten geforscht und gearbeitet und sind jetzt Professorin. Sie leiten das Institut für biologische Landwirtschaft und Ihre Nachbarn drüben sind vom Pflanzenschutz.
Ja.
Das ist ein bisschen knapp daneben.
Ach, das macht gar nichts. Also, ich habe eine sehr, sehr nette Kollegin, mit der ich mich sehr gut verstehe und mit der ich auch zusammenarbeite.
Pflanzenschutz ist insektentot?
Nein, so würde ich das nicht sehen. Also Pflanzenschutz gibt es natürlich auch in der biologischen Landwirtschaft und Schaderreger müssen wir natürlich auch in der biologischen Landwirtschaft reduzieren. Aber man kann es natürlich auf verschiedene Art und Weisen machen. In der konventionellen Landwirtschaft wird es eben oft mit chemisch-synthetischen Pestiziden gemacht, wohingegen in der biologischen Landwirtschaft es ist eigentlich so, dass man vermeiden möchte, dass es überhaupt zu vielen Schädlingen kommt, durch vorbeugende Maßnahmen, aber nicht durch vorbeugendes Spritzen sozusagen.
Genau. Durch vorbeugendes Töten nicht, aber durch vorbeugende Maßnahmen
genau.
Schon.
Genau, mhm. So ist es. Genau. Also man fördert beispielsweise die Nützlinge, die die Schädlinge vernichten, und man fördert die Bodenfruchtbarkeit, dass es gar nicht erst zu so vielen bodenbürtigen Schaderregern kommt. Also man hat eine weite Fruchtfolge, das heißt, wenn man sehr enge Fruchtfolgen hat, das heißt, man baut häufig dieselben Kulturen hintereinander an, akkumulieren sich natürlich auch die Schaderreger. Wenn man das eben nicht hat und man möglichst viele Kulturen Kulturen anbaut, hat man das eben weniger. Also das sind diese vorbeugenden Maßnahmen, die eben in biologischen Landwirtschaften eine große Rolle spielen.
Und Österreich ist ja da durchaus führend. Wir haben 25% oder so um den Daumen gepeilt biologische Landwirtschaft, wohingegen der EU-Durchschnitt 9% ist. Und dieses 25%, also ein Viertel von der gesamten Landwirtschaft, das ist so ein bisschen Magic Viertel. Das findet man auch beim Preis der Produkte. Ich habe 2 Buttermilchpackungen mitgenommen, eine biologisch, eine konventionell. Und die biologische ist einfach um 25% teurer. Man hat 25% weniger Ertrag auf den Feldern und, naja, 25% weniger, 25% teurer, 25% der Fläche. Das finde ich ganz witzig.
Also ganz so einfach ist die Rechnung nicht. Man bekommt natürlich auch, wenn man biologisch bewirtschaftet, ein bisschen mehr Gelder.
Ja genau, Förderungen kriegt man auch mehr, 25%.
Förderungen kriegt man auch mehr, aber das liegt daran, dass man auch Leistungen für die Gesellschaft erbringt, die biologische Landwirtschaft erbringt. Leistungen für die Gesellschaft.
Und 25%.
Das, glaube ich, kann man so nicht sagen. Also es gibt eine Studie der TU München, die kürzlich veröffentlicht wurde, in der gesagt wurde, dass die biologische Landwirtschaft 700 bis 800 Euro pro Hektar an Kosten einspart, also an Folgekosten für die Gesellschaft einspart. Also zum Beispiel Reinigung des Grundwassers von Nitrat oder geringere Lachgasemissionen in die Luft. Also alle diese gesellschaftlichen Leistungen, die die biologische Landwirtschaft erbringt, werden kofinanziert. Und zum Beispiel wird die Erhöhung der Biodiversität, die, von der ich ja schon gesprochen habe, das sind bei der Ackerbegleitflora sind das vielleicht 100%, also wirklich viel mehr Arten, die man auf dem biologisch bewirtschafteten Feld hat. Und bei Vögeln und bei Insekten sind es ja 25, 30, 40% mehr Arten, die man hat. Also all diese versucht man sozusagen auch zu honorieren über diese Zahlungen.
Bei diesen 2 Packungen von Buttermilch, die eine ist, man würde sagen, die günstigere, kostet 80 Cent. Mhm. Die andere, sagt man, ist die teurere, kostet 1 Euro. Ist die eine zu billig und die Schäden, die damit verursacht werden, sind einfach nicht eingepreist? Oder sagt man, die andere ist zu teuer, da verdient wer daran?
Ja, es ist auf jeden Fall zu billig. Die Landwirte verdienen sich üblicherweise nicht krumm. Also üblicherweise verdienen Landwirte nicht so wahnsinnig viel.
4% habe ich, ist das, was zu den Landwirten geht, von diesen genau, von gesamten diesen, 100%.
Ja, genau.
4 Cent für diese Buttermilch.
Genau.
Ja. Und der Rest, wo bleibt der liegen?
Der bleibt im Supermarkt liegen oder in der Verpackung, in der Verarbeitung, der Miete vom Supermarkt. Also das ist
Versicherungen.
Genau. Und diese Leistungen, die biologische Landwirtschaft eigentlich erbringt, werden häufig nicht hinreichend honoriert.
Das ist aber der springende Punkt. Das heißt, man verursacht durch sein Wirtschaften als Nation, als Land, mit seinen Menschen, die man ernähren muss, in seiner Umwelt Umstände, die man mittlerweile auch beziffern kann. Das sind die sogenannten Ökosystemleistungen. Die Ökosystemleistung ist alles, was uns die Natur so dazu schenkt, die müsste man bei den 80% noch ein bisschen besser dazu rechnen.
Genau, es gibt auch negative Leistungen. Und also beispielsweise eben die Emission von Treibhausgasen ist eine negative Leistung und die wirkt jetzt vielleicht auch schon ein wenig, weil wir natürlich schon den Klimawandel spüren, aber vor allem merken wir natürlich dann die zukünftigen Generationen. Das heißt, wir leben durch diese billige Produktion oder diese sehr intensive konventionelle Produktion, leben wir auch auf die Kosten unserer zukünftigen Generationen.
Und jetzt weiß ich, wo noch 25% liegen bleiben oder vorkommen. Nämlich bei den Lebensmitteln, die wir wegwerfen.
Ja, das sind sogar 30%. Das könnte man sich sparen.
Und Ihr Argument aus Ihrer Antrittsvorlesung, es wird auch zu viel Fleisch gegessen.
Ja, oder tierische Produkte.
Tierische Produkte, überhaupt.
Genau. Ja.
Wenn das eh so gut ist und wir uns einig sind, dann gibt es eigentlich nichts dagegen einzuwenden. Und jeder oder jeden, den man trifft, wird für Biolandwirtschaft sein.
Ja, also wahrscheinlich bestimmt nicht jeder, aber es gibt schon sehr viele Konsumenten, die zumindest gelegentlich zu biologischen Produkten greifen, vor allem wenn sie nebeneinander liegen und wenn sie nicht allzu unterschiedlich teuer sind.
Das ist jetzt von der Konsumentinnen- und Konsumentensicht aus gesehen, von denen, die es produzieren.
Ja, also es gibt schon auch viele Landwirte, die das einfach nicht wollen oder nicht machen oder haben es schon immer anders gemacht oder sie denken, es lohnt sich finanziell nicht, sie sehen nicht den Absatzmarkt. Sie haben es vielleicht auch nicht gelernt.
Aber man kann den konventionellen Landwirtinnen und Landwirten nicht vorwerfen, dass sie nicht auch ihre Böden an die kommenden Generationen weitergeben möchten und sie daher bemüht sind, diese Böden zu schützen.
Nein, das würde ich so und so niemandem vorwerfen. Landwirte leisten so und so auch viel für die Gesellschaft. Das wird immer häufig ein bisschen die Buhmänner und Buhfrauen der Gesellschaft, was sie definitiv nicht sein sollten. Aber wenn es einem wichtig ist, dass man einen wirklich fruchtbaren Boden an die nächste Generation übergibt, dann ist die biologische Bewirtschaftung definitiv eine der Hauptmaßnahmen, die man durchführen kann. Also man kann natürlich auch als konventioneller Landwirt viel machen, Bodenaufbau betreiben, viele Zwischenfrüchte anbauen, Leguminosen anbauen, wenig pflügen oder reduzierte Bodenbearbeitung. Kann man natürlich auch viel machen, aber biologische Landwirtschaft ist schon der goldene Weg, definitiv.
Sie sind ja keine Agrarpolitikerin, die etwas verteidigen muss. Sie sind Wissenschaftlerin. Was sind Ihre Fragestellungen, mit denen Sie sich beschäftigen?
Wichtig ist die Bodenfruchtbarkeit, Klimaschutz. Wie können wir vor allem Lachgasemissionen vermeiden? Klimawandel, Anpassung ist natürlich ein großes Thema. Wie können wir mit den zunehmenden Extremen bei den Niederschlägen und den Trockenheiten, aber eben auch diesen Starkniederschlägen, wie können wir damit umgehen? Welche neuen Arten können wir vielleicht anbauen? Wo müssen wir uns bei den Fruchtfolgen anpassen? Ein weiteres Thema ist Biodiversität oder Agrarbiodiversität, Sorten- und Artenvielfalt. Welche Sorten und Arten gibt es beispielsweise in Marktgärtnereien oder in bäuerlichen Kleingärten? Wie können wir mehr Biodiversität in den Acker bringen? Das heißt, wie können wir beispielsweise Mischkulturen anbauen? Da kombiniert man zwei oder mehr Kulturarten miteinander und hat eben bestimmte positive Effekte. Also wie viele Insekten, wie viele Schmetterlinge, wie viele Wildbienen mehr haben wir dann auch wirklich, dass wir unsere Ideen und Maßnahmen auch dann verifizieren mit Zahlen. Und dann das vierte große Thema, es ist so Innovation und Digitalisierung. Also welche Möglichkeiten gibt es in der Landwirtschaft mit künstlicher Intelligenz, um hier sozusagen die Landwirtschaft weiterzuentwickeln?
Ein kleiner Roboter, der über die Felder fährt und ganz gezielt das Unkraut zupft, Beikraut zupft.
Genau, also oder eben auch nicht entfernt, wenn es nicht nötig ist.
Und nicht nötig ist es dann, wenn die Nährstoffe nicht in Konkurrenz stehen, die dieses Kraut braucht?
Genau, also wenn es einfach unter einer bestimmten Schadschwelle ist, also wenn es nur ganz wenige davon gibt und wenn es noch relativ klein ist und wenn es vor allem natürlich einen hohen ökologischen Wert hat.
Diese Fragestellungen, die Sie jetzt beschrieben haben, sind ja in jeder Art von Landwirtschaft ein Thema. Also ich würde mich wundern, wenn das nicht auch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen der konventionellen Landwirtschaft beforscht wird. Was aber Sie mehr in den Vordergrund rücken bei dem, was Sie veröffentlichen oder erzählen, sind Kreisläufe, sind, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, nicht Produkte an den Hof holen von weit her, um die Wirtschaft zu betreiben. Wie sagt man da gescheit dazu?
Also externe Betriebsmittel vermeiden.
Das lag mir auf der Zunge. Und es geht mehr um Beziehungen tatsächlich.
Die Beziehungen, es gibt natürlich Beziehungen zwischen den ganzen Lebewesen und den Bodenmikroorganismen, zwischen den Insekten, zwischen den Vögeln, zwischen den Bestäubern, zwischen den Pflanzen. Also hier gibt es natürlich sehr viele Beziehungen, die man so versucht zu nutzen. Man versucht mit dem System zu arbeiten und nicht gegen das System. Dass man möglichst Nützlinge fördert, die dann eben die Schädlinge auffressen, zumindest wenn es zu viele sind.
Aber damit ist auch möglicherweise auch dabei die Beziehungen der Menschen untereinander. Es war super spannend. In Ihrer Antrittsvorlesung gab es am Schluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Statements zu geben. Und ein Herr, der als Landwirtschaftsberater in seiner aktiven Zeit gearbeitet hat, hat Ihnen relativ zügig vier Sachen genannt, die Sie ebenso zügig wie beim Fechten wegargumentiert haben. Und zwar sehr elegant. Nummer eins, das war die Zunahme der Ampferpflanzen in der biologischen Landwirtschaft. Sie haben gesagt, das ist ein Stickstoffzeiger, da ist dann zu viel Stickstoff drinnen und das ist in der Übergangszeit durchaus möglich. Dann giftige Pflanzen wie zum Beispiel das Jakobskreuzkraut, haben Sie gesagt, das nimmt überall zu. Mhm. Und das dritte war die Förderungen, dass es eigentlich ungerecht ist, biologische Landwirtschaft mit Förderungen, mit höheren Förderungen zu versehen, weil ja dann die Menschen, die schon mehr Geld haben und sich die biologischen Produkte kaufen können, mehr gefördert werden. Sie haben gesagt, alle profitieren von der biologischen Landwirtschaft.
Ja, es gibt so ein paar Themen, die sind immer so ein bisschen hitzig oder man versucht es dann eben zu erklären. Ich glaube, man wird manchmal so ein bisschen diese Ideologie oder die Moralistenecke geschoben. Das ist natürlich ein bisschen schwierig oder bekommt dann irgendwelche Vorurteile. Aber wir als Wissenschaftler können ja ganz gut mit Fakten hantieren und können das meistens auch belegen. Und deswegen, glaube ich, kann man da auch immer ganz gut drüber sprechen. Und ich meine, das ist ja ein Berater, der wird ja auch wissen, von was er spricht. Das ist ja auch völlig in Ordnung, dass er auch, dass es auch kritische Sichtweisen gibt oder kritische Anmerkungen. Es ist ja auch nicht so, als wäre im biologischen Anbau, wäre man in der Vollkommenheit angekommen, sondern es gibt ja natürlich auch Baustellen und Themen, an denen man weiterarbeiten muss. Das ist klar.
Was gar nicht so leicht ist, ist tatsächlich der Hintergrund oder die Brille, mit der man diese biologische Landwirtschaft beschreibt. Es geht um Planetary Health, also die Planetengesundheit. Die ist relativ neu, oder?
Also seit einigen Jahren gibt es schon auch ein paar Jahre das Konzept. Die Gesundheit des Planeten wird definiert durch neuen Prozesse und nur wenn diese neuen Prozesse funktionsfähig sind, können wir als Menschheit gut auf diesem Planeten leben.
Prozesse und nicht Zustände.
Ja, genau, es sind Prozesse.
Ganz vorne dabei sind Stickstoff und Phosphor, die genetische Vielfalt und der Strahlungsanteil, also Klimawandel.
Genau.
Das ist der rote Bereich der Planetengesundheit. Gibt es grüne auch, wo es schon ganz gut geht?
Ja, also 7 von den 9 sind rötlich oder roten oder dunkelroten Bereich und 2 waren im grünen. Das war einmal die Ozonbelastung. Dort, also Ozonloch hat man ja wirklich als Leistung der gesamten Welt, muss man sagen, geschafft zu reduzieren. Also das Ozonloch wird wieder kleiner. Das ist eine tolle Leistung und das sollte man sich auch zum Vorbild nehmen, dass es wirklich auch funktioniert, dass die Menschheit auch solche Herausforderungen leisten kann. Und dann gab es noch die Aerosolbelastung, also die Luftverschmutzung. Die wird auch grundsätzlich besser. Also man hat ja viele Filter eingebaut in vielen Industrieanlagen oder auf Schiffen. Also hier gibt es auch auf jeden Fall Verbesserungen.
Diese Planetengesundheit ist also eine Möglichkeit, international zu quantifizieren, zu beschreiben, wie der Zustand ist.
Genau.
Und diese
Also
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen?
genau, also diese planetaren Grenzen beziehen sich auf ökologische Grenzen. Und die SDGs beziehen sich ja auch auf viele menschliche Themen, also Hunger und Gesundheit der Menschen. Also das ist ein anderes Konzept, auch ein sehr spannendes Konzept. Aber ich finde, dass planetare Gesundheit oder die planetaren Grenzen haben noch einen klareren Bezug zur Landwirtschaft.
Dritte Sache, dritte Brille, Green Deal der Europäischen Union, wo wirklich die Europäische Union mit Gesetzen vorangeht, die gemeinsam diskutiert und beschlossen werden, dass nämlich tatsächlich Pestizide verringert werden müssen.
Und die mineralischen Dünger und Klimaneutralität bis 2050 wurde zum Ziel gesetzt. Ja, sehr begrüßenswert. Es gibt ja auch die Biodiversitätsstrategie und das Renaturierungsgesetz, also viele parallele oder daraus resultierende Strategien, die dann eben umgesetzt werden müssen in den Ländern. Beziehungsweise werden ja meistens Ziele vorgegeben und bei der Umsetzung gibt es ja auch einige Freiheiten, wie sie das eben entsprechend ihrer Situation anpassen können.
Das Machfeld ist ein Gebiet östlich, nordöstlich von Wien. Ich gehe dort ganz gerne laufen hin mit meinem Hund, weil wir da so lange Feldwege haben.
Ja.
Und es ist ganz angenehm, ich mag die Feldwege. Man sieht natürlich schon, dass hier heftig produziert wird für einen Großraum für Wien. Und ich habe volles Verständnis mit jedem Landwirt, jeder Landwirtin, die da das bewässern muss. Es schaffen muss, die Schadschwellen niedrig zu halten und möglichst viel mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen. Ich verstehe aber schon Ihren Punkt, wenn Sie sagen, die Ränder sind wichtig eigentlich, also kleinteilige Landwirtschaft, und Sie haben auch ein Projekt vorgeschlagen oder Sie möchten gerne ein Projekt machen im
Genau.
Machfeld. Warum genau im Machfeld und was wird das sein?
Ja, das Marchfeld ist ein Beispiel für eine sehr ausgeräumte Landschaft, also in der es kaum Landschaftselemente gibt, kaum Hecken, kaum Sträucher, kaum Bäume, kaum Tümpel. Also es ist wirklich, wie Sie schon gesagt haben, man kann ewig lang laufen und dann sieht man höchstens mal einen Strommasten. Bisschen übertrieben gesagt. Und wir würden gerne dort einen Versuch etablieren, indem wir verschiedene Stufen von Strukturierung oder von Heterogenisierung der Landschaft testen. Das heißt, wir möchten wieder Struktur in die Landschaft bringen. Wir möchten die Felder bunter machen in Form von Streifenanbau und Hecken und Bäume wieder etablieren. Also Agroforst wäre hier das Schlagwort. Wir möchten so
Wie ist das Schlagwort?
Agroforst.
Agroforst. Aber
Agroforst.
nicht von aggressiv Agro.
Nein, nein. Nein, nein, Agro ist also Landwirtschaft und Forstwirtschaft kombinieren. In dem Fall würde man Baumreihen in ein Feld pflanzen. Und das können eben verschiedene Bäume sein, das können Nüsse sein, das können Obstbäume sein, das kann auch Energieholz sein. Und insbesondere geht es aber hier auch um die Vermeidung von Winderosion, weil Sie vielleicht auch schon gemerkt haben, es gibt manchmal ordentlichen Gegenwind beim Joggen.
Und staubig wird es dann auch
und
schnell.
Staubig. Und das ist genau das Problem, das ist nämlich ein Verlust vom Boden. Es braucht wirklich Tausende von Jahren, um ein bisschen Boden zu generieren. Das heißt, wir dürfen diesen Boden einfach nicht verlieren. Deswegen müssen wir eben versuchen, diese Winderosion, also diesen Verlust des Bodens durch den Wind zu reduzieren und auch diese heißen Winde, die die Böden austrocknen. Und das kann man natürlich am besten durch Bäume.
Aber ist es skalierbar für das ganze Machfeld?
Ja.
Da gibt es aber nichts mit metrischer Durchfahren.
Naja, also doch, weil man muss natürlich auf die richtigen Abstände achten. Also man muss die Abstände an die vorhandene Technik anpassen oder natürlich, man könnte es auch andersrum machen, aber schneller ist natürlich erstmal diese Streifenbreiten an die Technik anzupassen. Und wir planen jetzt wahrscheinlich 6 Meter breite Streifen. Das können wir alles noch beernten. Und die Streifen können dann auch lang sein. Das ist gar nicht so schlimm. Aber der Punkt ist, dass sozusagen es sehr viele Grenzräume gibt zwischen diesen Streifen. Also man hat vielleicht 6 Meter breiten Streifen Mais, dann hat man 6 Meter Streifen Soja, dann hat man vielleicht eben wieder so eine Baumreihe und dann kommen wieder mehrere Streifen mit Getreide oder ein Blühstreifen. Und man hat sehr viele Grenzen, also zwischen Mais und Soja oder zwischen Blühstreifen und Soja. Und insbesondere in diesen Grenzstreifen wird Biodiversität sehr stark gefördert. Und man kann es aber immer noch bewirtschaften, weil man ja einfach diesen Streifen entlang fahren kann. Der hat ja die, dann fährt man einfach bis zum Ende und dann dreht man hinten wieder um. Fährt halt eben ein Stückchen weiter nach links und dann dreht man wieder um. Also das ist sozusagen eigentlich auch relativ gut bewirtschaftbar. Und es gibt auch schon einige Betriebe, die das machen, auch in Österreich, die auch schon im Streifensystem anbauen.
Mhm. Ich habe den Kuno Staudacher in Vorarlberg getroffen, der das Original Vorarlberger Braunvieh hält als eine alte Rasse, die kein Hochleistungsrind ist mit sehr viel Milch, sondern ein bisschen einfach kleiner, ein bisschen mehr Fleisch dazu, weniger Trittschäden auf der Alm. Und er sagt, das Schönste, und damit sind wir doch beim Glücklichsein ein bisschen wieder am Schluss, war für ihn diese Umstellung, seit er jetzt mit diesem Braunvieh arbeitet, dass sein Leben besser geworden ist. Mhm. Es ist ein angenehmeres Arbeiten, nicht mit diesem Hochleistungsfutter arbeiten zu müssen, mit diesen Parametern, die ständig verbessert werden müssen, damit auch diese Hochleistungsrinder, Milchrinder diese Leistungen liefern, die ihm abverlangt werden. Diese Nachhaltigkeit betrifft ja eigentlich auch, also man sollte vielleicht bei den Kriterien auch das Glück des Bauern dazugeben.
Ja, das finde ich schön. Des Bauern und der Gesellschaft.
Mhm. Und der Gesellschaft. Mhm. Glauben Sie, dass das geht? Wie ein Blick in die Zukunft aus Ihrer Sicht als Expertin für biologische Landwirtschaft, als Leiterin dieses Institutes? Wie schaut es aus?
Ja, ich hoffe, wir können natürlich groß skalieren und sprengen bald die 30% und 50%. Naja, das ist natürlich auch viel eine politische Entscheidung. Und ich meine, die EU, also Teil des Green Deal, ist ja auch die Erhöhung der biologischen Landwirtschaft also bis 2030 auf 25%. Das hat Österreich schon übererfüllt, aber vor allem als Vorreiter, finde ich, sollte Österreich auch weitermachen und auch weiter die Anteile erhöhen. Und das würde mich natürlich sehr freuen. Da hätten wir alle was davon. Denn wir haben ja keinen Lebensmittelmangel. Das sehen wir ja jeden Tag, wenn wir im Supermarkt stehen. Das sehen wir jeden Tag, wenn wir in den Mülleimer schauen. Wir haben keinen Mangel an Lebensmitteln. Unsere Probleme sind ja ganz anders gelagert. Der Verlust von Artenvielfalt, der Klimawandel, ne? Aber wir leiden auch weltweit, haben wir keinen Mangel an Lebensmitteln. Es gibt natürlich hunderte von Millionen Menschen, die hungern, aber die hungern ja nicht, weil es kein Essen gibt, sondern weil es Verteilungsprobleme gibt, weil es Kriege gibt, Konflikte, kein Zugang zu Land, ne? Aber nicht, weil wir einen Mangel an Lebensmitteln haben. Das heißt, wir können und müssen es uns leisten, naturnah und biologischer zu produzieren, ökologischer.
Das klingt nach Schlusswort, Frau Seidel.
Genau.
Das war Open Space in den Dimensionen am Donnerstag zum Thema biologische Landwirtschaft, wie es geht in Österreich. Und ich war zu Gast bei Professorin Sabine Seidel, die das Institut für biologische Landwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien leitet. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke.
Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.